Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Einem Programmschwerpunkt der Leipziger Buchmesse und der Robert-Bosch-Stiftung. Mein Name ist Mohammed Amjahid. Ich bin der Kurator dieses Jahr und freue mich sehr, so viele Menschen zu unserem ersten Podium begrüßen zu können. Wir haben ein sehr diverses Programm dieses Jahr aufgelegt. Mir war es als Kurator sehr wichtig, über verschiedene Dinge, verschiedene Themen in Europa diskutieren zu lassen, Gäste einzuladen, Themen, die Menschen in verschiedenen europäischen Regionen im ganzen politischen Spektrum auch bewegt. Sie können sich also freuen auf konstruktiven Streit. Auf dem ersten Podium gebe ich jetzt das Wort an die Moderatorin Jenny Friedrich-Frexer vom Magazin Kulturaustausch. Vielen Dank, dass du heute da bist und die Podien moderierst.
Dankeschön. Ja, herzlich willkommen auch von mir zur ersten Gesprächsrunde hier bei Europa 21. Wir, die Wohlhabenden oder wem der europäische Wohlstand zusteht, das ist unser Thema jetzt und wir wollen darüber reden, was Mittel und Mittellosigkeit in Europa heute bedeuten. Und wir wollen darüber sprechen, was Menschen sich wünschen und was sie vielleicht brauchen, damit es ihnen finanziell besser geht. Und wir wollen reden über die Ängste, abzusteigen oder Privilegien zu verlieren. Kurz, wir wollen darüber reden, wie Ressourcen in Europa heute verteilt sind und ob sie gerecht genug verteilt sind. Ich begrüße auch nochmal sehr herzlich die Gäste, Meli Kiak, Wolfgang Gründinger und Jon Gnar. Und herzlich willkommen auch Brad Schmidt, der beste Name auf diesem Podium, finde ich. Er wird dolmetschen für Jon Gnar, der auf Englisch sprechen wird. Genau, wir werden zuerst ein bisschen hier auf dem Podium reden und später gerne auch noch am Schluss kurz mit Ihnen, falls Sie Fragen oder Anmerkungen haben. Bevor es losgeht, stelle ich Ihnen ganz kurz die Beteiligten vor, damit Sie wissen, mit wem Sie es zu tun haben. Jon Gnar ist ein isländischer Komiker, Musiker, Schriftsteller und Politiker. Er war von 2010 bis 2014 Bürgermeister seiner Heimatstadt Reykjavik und er ist Mitglied der besten Partei, die heißt wirklich so, eine isländische Partei. Und er ist auch Autor des Buchs »Hören Sie gut zu und wiederholen Sie, wie ich einmal Bürgermeister wurde und die Welt veränderte«, erschien im Tropenverlag. Meli Kiak ist politische Kolumnistin und Autorin mehrerer Bücher. Zuletzt ist bei S. Fischer 2013 erschienen, Herr Kiak dachte, jetzt fängt der schöne Teil des Lebens an. Für Zeit Online schreibt sie eine wöchentliche Kolumne, Kiaks Deutschstunde, die kennen Sie vielleicht. Und für das Gorki-Theater in Berlin, Kiaks Theaterkolumne. Seit 2016 leitet sie die politische Matinee-Weltausstellung in Hannover. Und sie ist Mitorganisatorin der Europäischen Schriftstellerkonferenz, die schon zweimal stattfand, 2014 und 2016, und in der Autoren aus 30 Ländern zu aktuellen Themen diskutieren. Wolfgang Gründinger ist Referent für... Wolfgang Gründinger, Referent für digitale Transformation beim Bundesverband Digitale Wirtschaft und auch im Vorstand der Stiftung Generationengerechtigkeit. Und Sie sind Zukunftslobbyist, ist über Sie immer zu lesen. Können Sie uns kurz erklären, was das ist, ein Zukunftslobbyist, vielleicht so im Kontrast zu einem Vergangenheitslobbyisten? Oder?
Na klar. Also künftige Generationen und die heutige junge Generation. Hören Sie mich? Jetzt ist besser? Okay, das Mikro steht so weit weg. Ich ziehe es mal an mich ran. So. Künftige Generationen und die heute junge Generation sind entweder noch nicht geboren und können sich deswegen nicht selbst vertreten, oder aber sie sind einfach zu jung, um sich selbst vertreten zu können, und deswegen brauchen diese nachwachsenden Generationen Anwältinnen und Anwälte, die versuchen, ihre Interessen zu erahnen, zu artikulieren und für sie zu kämpfen. Und ich hoffe, dass ich zu diesen Menschen gehöre, die für diese künftigen Generationen streiten, und freue mich auf eure und ihre Mithilfe dabei.
Sie streiten ja auch jetzt schon. Auch Sie haben ein Buch geschrieben, das ist 2016 in der Gütersloher Verlagsanstalt erschienen und heißt Alte Säcke Politik, wie wir unsere Zukunft verspielen. Wir ahnen bereits hier, dass Sie vielleicht eher für die jungen Säcke sind, aber das können Sie bestimmt in der Diskussion gleich noch ausführen. Fangen wir an mit dem Thema. Wenn wir über Wohlstand in Europa reden, dann reden wir über die Verteilung von Gütern zwischen Jungen und Alten. Wir reden über sehr unterschiedliche Ressourcen finanzieller Art in den verschiedenen europäischen Ländern. Und wir reden natürlich über Arme und Reiche in jedem einzelnen europäischen Land. Und wir reden auch über uns Europäer und die anderen, die Nicht-Europäer, die nach Europa kommen auf der Suche nach Schutz oder einem besseren Leben. Also, das Thema ist groß. Und Frage vielleicht am Anfang mal an Sie alle drei. In den letzten Jahren war ja sehr viel los in unserem reichen Europa. 2008 Finanzkrise, 2015 völlig neue Situation mit den Flüchtlingen. Trotzdem gehört Europa nach wie vor zu einem der wohlhabendsten Flecke auf der Erde. Wenn Sie jetzt heute schauen auf die Länder, in denen Sie leben, wenn Sie nach Island gucken oder nach Deutschland, fällt Ihnen Armut auf?
Ja, die Frage, ob einem Armut auffällt, beinhaltet oder impliziert zumindest, dass Armut ein visuelles Ereignis ist, was es zu sehen gilt sozusagen. Und ich denke, dass es gibt einen sichtbaren Teil von Armut, den wir auf der Straße sehen können. Denken Sie an das berühmte Bild der flaschensammelnden Rentner. Aber ich denke nicht, dass das der einzige Indikator ist, Armut zu sehen. Wir haben in Deutschland die Möglichkeit und eigentlich in ganz Europa, eigentlich haben wir von jedem Fleck der Erde die Möglichkeit, über jeden Fleck der Erde genau zu sagen, wie die Vermögensverhältnisse aufgeteilt sind, wer wie viel besitzt, was ja doch nochmal ein Unterschied ist, zu wem was gehört. Vielleicht kommen wir zu diesem Unterschied später nochmal. Und also, ja, mir fällt Armut auf. Mir fällt sie in unterschiedlichen Schattierungen auf, in unterschiedlichen Bereichen. Es gibt auch, möchte ich nur sagen, einen Teil von Armut, den man gar nicht sehen kann. Der hat etwas zu tun mit Anschluss, also Anschluss an ein Gesundheitssystem, Anschluss an ein Bildungssystem. Das sind nicht Dinge, die man sehen kann. Aber sie sind da und wir wissen davon.
Mir fällt vor allem erstmal...
Hallo? Ja, doch. Mich? Ja? Mir fällt vor allem erstmal der Reichtum auf. Und zwar unglaublicher Reichtum, den wir haben. Und das nicht nur irgendwie im analogen Offline-Leben, wenn man so an diesen teuren Luxusrestaurants in Berlin vorbeiläuft, wo man locker mal an einem Abend ein ganzes Hartz-IV-Monatsbudget ausgeben kann, sondern vor allem auch im Internet. Also so viel das Internet uns auch Gutes gebracht hat. Ich bin noch ohne Internet aufgewachsen, deswegen kann ich das wirklich so auch in meiner Biografie sagen. Das Internet war für mich wirklich ein Wohlstandsbringer für mich selbst und hat mir viele neue Perspektiven und Möglichkeiten eröffnet. Aber das Negative daran ist, dass wir ständig auf Facebook und Instagram den unglaublichen, fast schon perversen Reichtum von vielen anderen sehen. Und wir wissen, egal wie hart wir arbeiten, egal wie lange und wir arbeiten, wie wir mit unseren Köpfen und Händen uns abplagen, werden wir, oder zumindest jetzt die junge Generation in ihrer großen Mehrheit, einen solchen Reichtum nicht selbst erwirtschaften können. Egal wie lange und wie hart wir arbeiten. Und das fällt mir auf und darum müssen wir uns kümmern. Denn wenn diese Unterschiede immer sichtbarer werden und wenn ich im Unterschied dazu sehe, wie auch in Deutschland nicht jetzt hungerleidende Armut existiert, die existiert auch, obwohl sie das nicht müsste, aber relative Armut existiert, die so aussieht, dass eine alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern, ich spreche jetzt hier von meiner eigenen Mutter, irgendwie von Montag bis Samstag arbeitet und damit gerade mal so über die Runden kommt. Und nicht weiß, was wird, wenn sie mal in Rente gehen soll. Ob sie dann noch davon ihre Miete bezahlen kann und noch ihr Essen bezahlen kann. Und wenn die Waschmaschine kaputt geht, dass das der größte Fail oder das Größte ist, also das Schlimmste ist, was passieren kann. Und gleichzeitig Leute eben in Luxusrestaurants in Berlin-Mitte gehen und da eben so viel Geld ausgeben an einem Abend von dem meine Mutter das ganze Monat lang lebt. Mhm. Genau, das ist eben das, worüber wir uns Gedanken machen müssen und uns fragen müssen, wie verhindern wir, dass diese Gesellschaft noch weiter auseinanderdriftet.
Also starkes Nebeneinander von Arm und Reich, würden Sie sagen. Wie sieht das in Island aus? Ist Armut sichtbar? Ist Reichtum sehr sichtbar?
Ja, like everywhere else, the gap between the rich and the poor has been showing in Iceland. And of course, rich people now have the opportunity of exporting their money to offshore bank accounts, and we are big players in that, like you know, probably know. And you can see, I mean, what is happening in the whole world is that fewer and fewer people owe more and more of the wealth, and this is extremely worrying. And we see now, for the first time in my life in Iceland, and I've seen, for the first time in my life, I see an experience like really desperately poor people on the streets of Reykjavik. Mm-hmm. And it's just horrifying. And at the same time, we are importing more luxury cars than ever. I mean, and I think it's okay. I think it's okay that you can have an automobile made out of gold, if you like that type of car. As long as I have access to basic healthcare and education for my children, and housing or a place to live, and my children have approximately the same opportunities of education and happiness to perceive happiness in life. And I think it's okay that people can, you know, send cars into space and so on if they want to spend their money on that. But all that is changing. I mean, it's regular people like you, Wolfgang, you were saying, like with regular people like single parents, and it's the same in Iceland. There are people that I would consider to be poor. Yeah.
Also Armut hängt nicht nur ab davon, ob ich was zu essen habe oder nicht, sondern auch, ob ich Zugang zu dem habe, was als normal gilt in einer Gesellschaft. Wo würden Sie drei sich denn selbst verorten in Ihren Ländern? Gehören Sie eher zu dem ärmeren Teil? Aha. Sind Sie so ganz in Ordnung bemittelt oder gehören Sie ja. vielleicht zu den Reichen?
Soll ich anfangen, dann fange ich an. Also früher war ich in der Unterschicht, das kann man auch so sagen. Also wenn ich komme aus Bayern, dann fragen immer alle, man muss doch Skifahren können. Nein, ich kann doch nicht Skifahren, weil wir einfach keinen Urlaub gemacht haben. Wir hatten kein Geld dafür und wenn das Geld da gewesen wäre, das ist der Habitus, wenn man mit Pierre Bourdieu jetzt sprechen würde. Also wir fahren einfach nicht in Urlaub, weil wir sind das nicht gewöhnt. Wir haben die Zeit irgendwie anders verwendet, nämlich zum Holzhacken oder zum Balkonstreichen. Das war halt... das waren die Aktivitäten, mit denen wir einfach unsere sogenannte Freizeit verbracht haben. Jetzt bin ich Lobbyist und daher auch einigermaßen gut bezahlt und würde mich jetzt zur Mittelschicht zählen. Ich war bis vor 2 Jahren Autor und ihr und sie wisst alle, damit kann man jetzt nicht so viel Geld verdienen. Aber seitdem ich eine anständig bezahlte Beschäftigung habe, bin ich aus diesem Prekären raus und jetzt in der Mittelschicht. Also so ein Aufstieg ist schon möglich, aber es war mit sehr viel Glück verbunden. Und das ist auch die Botschaft, die ich immer wieder erzähle. Das liegt nicht nur daran, wie hart man arbeitet, sondern es waren die ganz simplen Zugänge, die gefehlt haben. Und wo ich persönlich zufälligerweise Glück hatte, dass ich da Zugänge gefunden habe. Sonst wäre ich halt auch jetzt immer noch in der Unterschicht. Und dann heißt es auch ganz paternalistisch, wir müssen uns um die Unterschicht kümmern, um was wir die Arbeiter tun und was wir die leinenziehenden Mütter tun. damit die auch aufsteigen oder so. Das finde ich auch arrogant. Sondern ich finde, dass gerade zum Beispiel mein Bruder, der ist Fischzüchter, oder meine Mutter, die ist eben im Gemüseladen beschäftigt, dass das auch eine Arbeit ist, die sehr wertvoll ist und das, wo man nicht hinunterblicken braucht und sagen muss, ihr müsst jetzt alle aufsteigen und studieren. Nee, das ist, glaube ich, der falsche Herangehensweg. Es gibt so ein Portal, das nennt sich arbeiterkind.de, die helfen Arbeiterkindern eben zu studieren und quasi über den Bildungsweg aufzusteigen. Ich fände es mal gut, wenn man eine Seite gründen würde, akademikerkind.de, damit man halt auch den reichen Schnöselkindern mal erklärt, wie es ist, eben nicht studieren zu können und die Zugänge nicht zu haben und dass das auch eine wertvolle Arbeit ist, um quasi nicht nur den Armen zu lernen, wie sie reich werden sollen und können, sondern auch den Reichen zu erklären, dass eigentlich auch Armsein auch irgendwie was an Wert hat und dass es auch eine Arbeit ist, die wertvoll sein sollte und eben auch mehr wert sein sollte als 8,87 € Mindestlohn.
Also wir sind ja hier auf einer Buchmesse und ich würde schon auch gern den Blick ein bisschen öffnen und sagen, dass man Begriffe wie Armut nicht nur unter dem Aspekt von sozioökonomischen Faktoren bemessen kann. Ich bin vom Beruf Autorin und ich bin dadurch sehr privilegiert. Und zwar nicht wegen meinen Arbeitsbedingungen, wie Sie jetzt denken, weil Sie natürlich davon ausgehen, dass ich um 13 Uhr aufwache und um 14 Uhr meine Arbeit schon gemacht habe, sondern weil ich Zugang zu Büchern habe, zu Literatur, zu übersetzter Literatur. Also bei all diesen Begriffen von Armut oder Diskussion über Armut wird der Bereich von Kultur und Freiheit und Sprache oft außen vor gelassen. Ich möchte nicht das eine gegen das andere ausspielen. Also wenn Sie nichts zu essen und zu trinken haben, dann nützt Ihnen eine gut ausgestattete Bibliothek natürlich nichts. Aber wir hatten bei der Schriftstellerkonferenz, weil wir das eben hatten, bei beiden Schriftstellerkonferenzen hatten wir Kollegen, die uns berichtet haben, wie es sich lebt in einem Land, das keine Freiheit hat. Also nicht nur als Autor, sondern was passiert, wenn der Zugang zu Bildung und zu Kultur nicht da ist, wenn das Internet zensiert wird. Also das hat auch alles mit einem luxuriösen Leben zu tun, dass sie wissen, wie es auf der anderen Seite ihrer Landesgrenze aussieht, wie andere Länder besteuern, wie andere Länder ihre Grundgesetze ausstatten, was Menschenrechte sind, wie andere Länder das machen. Und wir haben, denke ich, in der Geschichte der lesenden Menschen immer Länder und Menschen und Leben immer begriffen über Literatur. Wir sind ja nicht immer gereist, sondern jahrhundertelang haben Menschen England begriffen durch die Augen eines Shakespeare oder das Leben, jüdische Leben durch jüdische Anekdoten. Das heißt, das Lesen hat eigentlich immer den Blick in die Welt geöffnet. Und das erscheint mir an einem Tag wie heute, am ersten Tag der Buchmesse, nochmal ganz wichtig zu sagen. Insofern empfinde ich mich als unglaublich privilegiert, weil ich in einem Land lebe, noch, was über eines der besten Presse- und Medienlandschaften der Welt verfügt. Das ist so, auch wenn wir den natürlich, auch wenn das ein hart umkämpftes Gebiet ist und ich manchmal das Gefühl habe, ich befinde mich auf einem Kriegsgelände oder so, wo es auf einmal Seiten gibt, wo man sich zu positionieren hat. Und diesbezüglich empfinde ich mich als sehr reich. Ich würde aber auch nicht von einem Geschenk sprechen, sondern das gilt es immer wieder auch zu verteidigen. Deswegen, ich will das auch nicht jetzt als Gegensatz zu dem sagen, was Wolfgang sagt, sondern ich wollte es nur noch mal auch erweitern. Also Armut und Reichtum sind nicht nur eine Frage von Geld, sondern auch eine Frage von Kulturreichtum, von Büchern, von Sprache, von Freiheit zu schreiben, zu denken, zu sagen, auch in einem Parlament die Freiheit zu haben, aufstehen zu können und für Menschenrechte eintreten zu können, ohne dass sie diskreditiert werden, ohne dass ihnen ihre politische Immunität genommen wird und sie dafür übermorgen im Gefängnis landen. Denn diese Beispiele haben wir in Europa und wir haben sie außerhalb von Europa. Und ein Land, das nicht frei ist und nicht frei kämpfen kann für seine Werte, auch für Steuergesetze von mir aus, das ist ein Weg, der nur in die Düsternis führt.
Jungner, Ihr persönlicher Zugang zu Armut oder Reichtum?
I come from a very basic working class background, and I've struggled and worked a lot of different jobs in my life, and as a independent artist, writer in a country with 350,000 people, and you have to be, and like being a comedian with a that little population, you have to be very creative, you have to be very hardworking, because when you say a good joke, within 2 days everybody has heard it. I have been poor, and of course have many children. I have 5 children, and children are very expensive. But for me it has been most valuable to have access to culture, but what makes this, and I would consider myself today to be probably somewhere middle class, but what is making our situation even more complex is climate change, and we drastically need to revolutionize the way we live our daily lives. We have to cut down in consumption and energy use and so on. So that's another factor, and it's just so complicated. I mean, I want there to be equality among people, but I don't want a revolution. because it fucks everything up, and so I'm not sure. I don't have an answer, like a quick fix to this. And it's like with global warming or with climate change. What can I contribute? I can share something on Twitter, because I'm not on Facebook. If I was on Facebook, I could share information and get like 5 likes if you share something about climate change. And I can cut down on plastic, you know, use reusable bags, or not, you know, drive a diesel car or something. But, you know, I'm not sure what more I can do.
Vielleicht bleiben wir noch kurz bei der Zustandsbeschreibung, bevor wir die Lösungen finden. Übersetzung von den, also kurz zusammengefasst, sagt Jon Gnar, dass er als Komiker auch schwierige Zeiten hat, oder? Möchten Sie es machen?
Oh. Ja. Ich fasse mal kurz zusammen. Im Grunde hatte ich eher eine Erfahrung als aus der Arbeiterklasse kommend und hatte eine sehr reiche, sehr verschiedene Jobs gehabt, und als unabhängiger Schriftsteller und Komiker hatte ich es manchmal schwierig. Zum Teil ist es so, dass man bei einem Land von 300.000 alle den Witz am nächsten Tag wissen. Aber inzwischen ist es so, dass ich fast zum Mittelstand gehöre und auf jeden Fall die Sachen genießen. Und durch diese Situation wird durch die Klimaänderung sehr viel komplexer, und ich möchte natürlich auch gleiche Gleichheiten und Chancen für alle, aber ohne Revolution wird das alles viel komplizierter machen.
Vielen Dank. Untersuchungen zeigen, dass es in den meisten europäischen oder überhaupt westlichen Gesellschaften jetzt nicht die ganz Armen sind, die am meisten befürchten, dass ihnen was weggenommen ist, sondern es eigentlich die Mittelschicht ist, also jene, die noch ganz gut abgesichert sind. Können Sie Ängste vor wirtschaftlichem Abstieg verstehen oder ist das übertriebenes Sicherheitsdenken von Leuten, die sich eigentlich keine Sorgen machen müssen?
Ich habe so ein bisschen Hemmungen, dazu eine Antwort zu geben, weil also es ist immer ein bisschen überheblich, wenn man Leuten sagt, du hast das doch gar nicht nötig, dich zu ängstigen. So. Und gleichzeitig hat man ja trotzdem eine Meinung. Man schaut drauf und denkt wirklich, du hast es eigentlich nicht nötig, dich zu beklagen. Also deswegen möchte ich diese Frage ein bisschen ausklammern und etwas anderes sagen. Ich finde, also ich kann jetzt über Deutschland am besten sprechen. Das Interessante ist, dass in Deutschland, dass wir seit einigen Jahren eine Abschottungsdebatte erleben, die im Wesentlichen mit einem Argument immer hantiert und das ist, alles was in Deutschland ist, ist Reichtum und Freiheit und den müssen wir bewahren, weil es uns gehört. Und dieses, weil ja das auch unser Thema ist, wem gehört dieser Wohlstand? Sagen wir mal, wem gehört der deutsche Wohlstand? Das ist natürlich eine Debatte, so ein Argument kann man nur dann ins Feld führen, wenn man eigentlich alles ausklammert. Also wenn man zum Beispiel ausklammert das Wissen darum, dass nach dem Zweiten Weltkrieg dieses Land in Schutt und Asche lag. Also das heißt, dieser Wohlstand gründet sich auf diesem Schutt und auf dieser Asche. Und zwar nicht nur der materielle Wohlstand, auch aller anderer Wohlstand wie Demokratie. Und dass die zustande gekommen ist mit ganz viel Hilfe und Unterstützung, wenn man so will. Wir benutzen ein Wort im Zusammenhang für andere Länder, Entwicklungshilfe, aber wir benutzen das seltsamerweise nie für Deutschland zu sagen, Deutschland hat es mit einer großen Anstrengung von internationaler Entwicklungshilfe, sage ich jetzt mal grob, geschafft, in diesem Land etwas zu installieren. Und das Resultat davon ist, dass Leute keine zwei Generationen später das aus ihrem Gedächtnis irgendwie getilgt haben. Das ist etwas, was ich erst einmal ganz so interessant finde. Das Zweite ist, also Abschottungsdebatte. Ich sagte das vorhin in meinem ersten Beitrag und ich weiß nicht, ob man das Jean gut jetzt übersetzen kann, was ich sagen will. Es geht um zwei Begriffe, nämlich im Deutschen machen wir einen Unterschied zwischen Besitzen und Gehören. Ich möchte ein Beispiel dafür liefern aus Rumänien, ist ja unser Gastland dieses Jahr. In Rumänien werden 60% der Agrarflächen von einem Schweizer Konzern besetzt. Die gehen dorthin, die bewirtschaften dieses Land, übrigens nicht besonders nachhaltig. Also es ist in vielerlei Hinsicht keine Win-Win-Situation für die Rumänen. Sie stellen Produkte her, die wir hier in Deutschland morgens den Kindern in die Milch rühren, die kosten 1,50 € oder so. Jetzt frage ich Sie, ist dieser Wohlstand, den dieser Schweizer Konzern in Rumänien erwirtschaftet, gehört der nicht auch ein bisschen vielleicht den Rumänen, weil ja vielleicht der Boden diesen Rumänen gehört? Oder kann man nicht mehr sagen, dass ein Grund und Boden jemandem gehört? Ich will darauf keine Antwort geben, weil ich sie nicht kenne, weil ich nachgeguckt habe und nicht rausgefunden habe, wem eigentlich der Boden gehört und ob es jeweils der Gruppe gehört, die da drauf lebt. Weil wenn das so wäre, warum gehört dann nicht 60% gehören dann diesem Schweizer Konzern, warum nicht dann gleich 100? So wie es ja auch durchaus Firmen gibt, die in afrikanischen Ländern 100% von einer Ressource besetzen und daraus Geld machen. Also die Frage, wer etwas besitzt, ist offenbar nicht gleichbedeutend damit, wem etwas gehört. Ja, vielleicht so viel erstmal. Und das, also wenn man das immer nachbedenkt, und das kann man für viele Bereiche machen, also innerhalb von Deutschland genauso ist, also das können Sie durchdeklinieren. Sie sind ja ein belesenes Publikum und das wird Ihnen, ich muss das jetzt nicht durchreferieren, glaube ich. Aber mich interessiert, ob Jean das gut übersetzt bekommen hat. Und wie er darüber denkt.
Ich glaube, gut übersetzt bekommen hat er es. Möchten Sie gleich antworten?
Ja, it's a very good question. What I would consider basic needs would be access to healthcare, access to education and higher education, universities, university degrees, culture. And we live in a time where politicians are suggesting that we close down libraries. And I think it's we are thinking about now in the future, in the near future, that we will revolutionize transportation culture to more shared vehicles, and that's very interesting follow, and I don't know how that's going to work. Is it going to be shared autonomous vehicles for poor people, or are we going to give up our private cars? I don't know.
Also aus meiner Meinung besteht auf jeden Fall die Erfüllung der Grundbedürfnisse, indem man Zugang zu Gesundheitswesen hat, dass man Bildung und Zugang zu Universität und Kultur hat. Und heutzutage leben wir in einer Zeit, in der Politiker vorschlagen, dass wir sogar Bibliotheken schließen sollen. Es ist, wenn wir es überlegen, wird es sehr bald eine Revolution der Transportmittel und Wege gibt und viele Fahrzeuge werden geteilt. Aber die Frage kommt hoch, wird es dazu führen, dass man auch mit armen Leuten die Fahrzeuge teilen wird? Oder werden wir das als Ideal aufgeben?
And I would like to add, if I may, that it's one thing to talk about it as a practical matter, like with transportation, with cars, but it is an emotional thing. It's highly emotional, and people are prepared to pay a lot of money for their own car, and like in Iceland, in Reykjavik, like public transportation. If you're obviously not poor looking, and you take a bus, you probably lost your driver license because you drove drunk. That's the cultural thing. So private car, that you own your own private car, shows that you are responsible, and you exercise a certain freedom. Yeah.
Ist natürlich die eine Sache, wenn man über praktische Bedingungen spricht und die Umsetzung, wie man zum Beispiel mit einem geteilten Auto umgehen sollte. Aber die Sache ist natürlich sehr emotional. Ob man ein Auto besitzt und ob man das Geld hat, ein Auto rumzufahren, ist für viele Leute sehr emotional beladen. Und in Reykjavik ist es auf jeden Fall so mit dem öffentlichen Verkehrsmittel, dass wenn man den Bus nimmt und man nicht arm aussieht, hat man wahrscheinlich seinen Führerschein verloren. Vielleicht war man besoffen. Aber jedenfalls die Tatsache, dass man sein eigenes Auto besitzen kann und rumfahren kann, das ist für viele Leute sehr wichtig und emotional geladen.
Das sind ja Statusfragen, über die wir reden. Können Sie das verstehen, dass es große Ängste gibt von Menschen, auch in reichen Ländern, ihren Status zu verlieren?
Klar, auf jeden Fall. Es gibt ja auch, Sie haben Umfragen zitiert vorhin, und du hast Umfragen zitiert vorhin, es gibt auch Umfragen bei der jungen Generation, die ist gefragt worden, blickt ihr positiv oder negativ in die Zukunft für euer eigenes Leben? Und diejenigen, die sagen, ich blicke positiv für mein eigenes Leben in die Zukunft, die Zahl von diesen Jugendlichen ist gestiegen. Aber trotzdem müssen wir uns Sorgen machen. Denn wenn man genauer hinguckt, dann sagen nämlich diejenigen, die arme Elternhäuser haben, häufiger als früher, dass sie negativ in die Zukunft blicken. Warum? Weil einfach sie erfahren aus ihren Elternhäusern her, dass man lange arbeiten kann, jeden Tag arbeiten kann und trotzdem eben keine Aufstiegsperspektive mehr hat. Egal was man tut, man kann sich niemals die Eigentumswohnung leisten, die die anderen Kinder in der Schule geschenkt bekommen, wenn sie 18 sind oder 20. Und diese fehlende Aufstiegsperspektive für alle Jugendlichen, die eben keine wohlhabenden Elternhäuser haben, die ist wirklich etwas, das den sozialen Kitt in diesem Land zerstört, eben gerade für diejenigen, die sich nicht schon auf diesem Sparkonto, das sie mit in die Wiege gelegt bekommen haben, ausruhen können, sondern die wirklich sich selbst ihren eigenen Reichtum erarbeiten müssen. Und das ist heute in Deutschland, in einem reichen Land, viel schwieriger, als es früher der Fall war.
Sie sind mit 16 in die SPD eingetreten, das kann man an dieser Stelle mal sagen vielleicht. Ja, Sie sind heute 33, also jetzt schon eine Weile dabei.
Mir fällt der Bart aus, sehen Sie das? Also, ist SPD-bedingt.
Jetzt ist die SPD ja dabei, bei unserer neuen, gerade nach langem Warten zustande gekommenen Bundesregierung. Was denken Sie denn, müsste diese neue Bundesregierung tun, um das Thema junge Menschen mehr am Wohlstand zu beteiligen, mal voranzubringen?
Ich hätte da mal einen Vorschlag, nämlich einen Generationen-Soli einzuführen. Vielleicht auch statt dem bisherigen Soli, wer weiß.
Also das heißt, junge Menschen statt Ostdeutsche dann?
Ja, Gottes Willen, es gibt auch junge Ostdeutsche. Ich bin offiziell auch Ostdeutscher jetzt, weil ich im Osten von Berlin lebe. Also meine Rente ist auch eine Ostrente. So, aber Generationen-Soli, damit meine ich Folgendes, nämlich eine höhere Steuer auf große private Erbschaften, sagen wir ab 1 Million Euro oder sowas. Und das Geld, das man damit einnimmt, könnte man investieren in kostenfreie und qualitativ hochwertige Kinderbetreuung für alle Kinder und nicht eben für die oberen 10.000. Also meine Vision wäre Luxus-Kitas und Elite-Schulen für alle, statt nur für die oberen Etagen der Gesellschaft, finanziert durch diesen Generationen-Soli.
Okay. Der erste konkrete Vorschlag, das verdient Applaus. Wir haben ja wahnsinnig viele Themen heute abzudecken, deswegen kommt jetzt ein krasser Sprung in ein anderes Feld, was auch mit Arm und Reich zu tun hat. Frau Kier, ich würde gerne mit Ihnen kurz sprechen über das Thema Europäer und Nicht-Europäer. Nämlich das Thema, was Sie auch gerade schon angesprochen haben, wem steht das eigentlich zu, den Leuten, die auf dem Boden eines Landes leben, steht denen das Geld eines Landes zu oder irgendwie doch vielleicht mehr? Sie haben in einer Kolumne mal geschrieben, ich zitiere, Teile der Gesellschaft glauben immer noch, dass sie via Geburtsort ein natürliches Recht auf Wohlstand besitzen, ohne begreifen zu wollen, dass es das nicht gibt, Wohlstand ohne Kehrseite. Und woraus diese Kehrseite besteht, versuchen sich die europäischen Gesellschaften täglich an den europäischen Grenzen vom Hals zu halten. Können Sie das beschreiben, die Kehrseite des Wohlstands? Mit was leben wir da?
Ich bin in einer unglaublich unangenehmen Situation. Ich kann mich überhaupt nicht erinnern, wann ich das in welchem Zusammenhang geschrieben habe, weil ich so viel darüber schreibe. Können Sie mir ein bisschen auf die Sprünge helfen?
Das war in einer Ihrer Taz-Kolumnen.
Ich schreibe gar nicht für die Taz.
Die FR-Kolumne, die in einem Buch gelandet ist.
Ah, was kann ich damit geben? Ich habe ja ganz viele Positionen dazu. Ich weiß,
ich kann Ihnen auf die Sprünge helfen, weil ich habe es mir. Ich bin vorbereitet.
Ja, Entschuldigung. Das ist sogar mir, also aus dem Zusammenhang, ich habe gerade selber versucht, es nachzuvollziehen, deswegen fand ich Ihre Frage auch logisch zu sagen, okay, was meinen Sie denn damit? Ja, was habe ich damit gemeint?
Es geht um das Thema Gesellschaften, die von uns ausgebeutet werden, von deren Arbeit wir profitieren, deren Hungerlöhnen wir profitieren.
Ja, jetzt, ich weiß, das ist eigentlich mein altes Thema und ich wundere mich immer, dass wir immer gar nicht in der Lage sind, in Deutschland darüber zu sprechen. Ich erlebe es oft in Diskussionen, dass das unglaublich provozierend wirkt, wenn man in Deutschland sagt, also habe ich Ihnen ja das Beispiel mit Rumänien gesagt, das habe ich natürlich nicht umsonst gesagt, nicht nur, weil Rumänien das Gastland ist, sondern weil wir auch eine hohe Migrationsrate aus Rumänien haben. Und wenn man aber weiß, dass dort ein anderer Milliardenkonzern offenbar Geld findet und Ressourcen, aber der Rumäne, der dort arbeitet, nicht, der aber nicht in das Land dieses Konzerns einreisen darf, weil dort nämlich keine Freizügigkeitsregel herrscht, aber wohl in unser Land, und hier wiederum ärgert man sich darüber. Also dass diese Kreisläufe zu verstehen, dazu muss man sich vielleicht möglicherweise gar nicht erstmal positionieren. Ich kann mich auch nicht immer zu allem positionieren, aber das zu begreifen, dass wenn wir hier billige Handys haben, dass andere Kinder dafür in Bergen, auf dem afrikanischen Kontinent in gebückter Kinderarbeit stundenlang dieses Coltan oder was das Zeug ist, auskratzen müssen und dadurch krank werden, und das für fast alle Bereiche unseres Konsumlebens, mit dem wir hier auch Kapitalismus generieren und Begehrlichkeiten, dass dafür jemand zahlt, ein anderer Mensch, den ich zwar nicht sehen kann, aber der genauso Mensch ist wie ich, mit genau der gleichen Leidenschaft für ein Leben in Sicherheit und Anschluss an Bildung und Medizin, dass das offenbar ein so riesiger Gedankensprung ist, der will mir oft nicht einleuchten. Und dass man auch Dinge wie zum Beispiel, das ist ja der neuerliche Versuch der Rechtsreaktionären, dass man versucht, bestimmte Migrationsströme zu diskreditieren, indem man ihnen den Stempel Wirtschaftsflüchtling gibt. Das erscheint mir auch nicht logisch, denn wenn es ihnen wirtschaftlich schlecht geht, dann führen sie einfach ein schlechtes Leben. Und die Frage müsste einen doch irgendwann mal nach Jahrzehnten, nach 20 Jahren Asyldiskussion, ein einziges Mal interessieren, was ist eigentlich in den Ländern dieser Leute los, dass sie kommen? Und ich sehe keine Diskussion über die rumänische Wirtschaftslage. Ich erlebe das in 20 Jahren nicht ein einziges Mal. Ich habe 2000 Talkshows zu diesem Thema, ich übertreibe, vielleicht sind es 2. 20 sind es bestimmt über kriminelle Osteuropäer. Also ich persönlich habe 20 Jahre lang bei Aktenzeichen XY den osteuropäischen Kriminellen vorgeführt bekommen, der mit der Adidas-Tasche vermeintlich eine Frau umgelegt hat. Aber ich will mal sagen, dass wir es in so vielen Jahren nicht schaffen, ein einziges Mal zu sagen, wie sind denn die Wirtschaftsverhältnisse in Slowenien, in Mazedonien, in Rumänien, in Bulgarien, in Polen und so weiter und so weiter. Also die Länder, aus denen die Menschen hierher migrieren, das muss einen doch mal ein einziges Mal interessieren. Und ich glaube, das bringt einen weiter in der Diskussion. Vielleicht sogar auch, um andere Begrifflichkeiten zu haben. Weil ich will es nochmal sagen, ich bin Autorin, ich bin nicht Politikerin, ich gebe keine Ratschläge oder so. Aber ich bin auch manchmal für eine präzise Sprache und dass wir verstehen, warum Menschen sich irgendwie auf den Weg machen. Und dass dieser sogenannte Wirtschaftsgrund, dass das nicht irgendwas ist. Also die kommen nicht, weil sie jetzt keinen Handyvertrag haben oder sowas. Das ist was anderes. Und dass es sich sehr schwer lebt in einem Land, wenn sie sehen, wenn jeder kommt und plündert und sie keine Zukunftsperspektive haben. Das macht, glaube ich, irre auch. Und das, also, ja, und dann kommt noch hinzu, darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, also Rumänien, finde ich, eignet sich einfach super, um eine Diskriminierung, die dort bestimmte Menschengruppen haben, an der auch dieses Land also nie darüber diskutiert, obwohl wir ein Riesenmahnmal in Berlin haben und eigentlich versprochen hatten, uns um diese Leute zu kümmern. Und also, oft wird ja immer gesagt, das Thema sei so komplex. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich finde das gar nicht so komplex. Aber man muss versuchen, es verstehen zu wollen und sich die Zeit zu nehmen. Und dann, finde ich, haben sich bestimmte Begriffe und vielleicht auch eine bestimmte Aggression, die sich in der Luft immer befindet, vielleicht hat sich das dann irgendwann auch mal erledigt, weil man sich dann nicht mehr so leicht traut, den Fluchtgrund eines anderen zu diskreditieren oder gar zu denunzieren.
Dieses Problem, dass die einen auf Kosten der anderen leben. Sie haben gesagt, es muss mehr Diskussion darüber geben oder mehr Bewusstsein. Jon Gnar hat vorhin schon gefragt, ja, was kann man denn eigentlich tun? Wenn Sie schauen auf solche Verhältnisse, finden Sie, das sind komplexe Probleme, die die Politik lösen muss? Finden Sie, das ist was, wo es um die Verantwortung der Verbraucher geht, zu sagen, wenn ich weiß, dass mein Kind ein Handy zusammengebaut hat irgendwo, dann kaufe ich das halt nicht. Wo sind denn für Sie Lösungsansätze?
Ich finde, das ist, also natürlich ist das die Verantwortung von Politik. Warum haben wir denn Politik? Und natürlich würde ich mir wünschen, dass eine Wirtschaftspolitik in Deutschland nicht darin besteht, dass man Wirtschaftsdelegationen woanders hinfahren, um zu gucken, dass man woanders produzieren kann, weil man hier die Lohnkosten drücken will. Also das verstehe ich persönlich jetzt nicht unter einer guten Wirtschaftspolitik. Aber das andere ist auch, dass natürlich über viele Bereiche, über die wir heute so erbittert reden und streiten, dass die sich wahrscheinlich, Wolfgang wird darüber mehr wissen, bald erledigt haben. Also wenn man für den Mindestlohn, ich weiß nicht, wie viele Jahre Jahre hat man gekämpft für den Mindestlohn für Friseure. Ich denke, dass es in ein paar Jahren keine Friseure mehr geben wird. Da gehen sie in Maschinen, da können sie einen Cut eingeben und dann wird ihnen vielleicht der Kopf irgendwie geschnitten oder so. Also ich glaube, dass durch die Digitalisierung eine neue Form auch von Arbeiterbewegung stattfinden wird, dass die sich anders organisieren muss, dass Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen in einer digitalisierten, automatisierten Welt anders aussehen werden, dass Kinder, dass wenn wir jetzt über einen Lehrermangel klagen, aber gleichzeitig, Sie werden das hier auf der Messe sehen, die ganzen Schulbuchverlage auf digital umstellen, auf Lernplattformen. Also das würde ich alles gerne irgendwie anders diskutiert sehen. Ich glaube, dass das fruchtbar ist, aber dass man sich nicht so traut, weil vielleicht auch die, die dort sitzen, irgendwie keinen Zugang zu denen haben, die eben Zukunftsforscher sind. Und das Interessante ist, dass wir in der Philosophie unglaublich tolle Denker haben über dieses neue digitalisierte Leben, dass das nicht nur verdammt, das übrigens auch sagt, ja, es kann künftig einem afghanischen Kind vielleicht viel besser gelingen, durch die Digitalisierung Anschluss an die Bildung zu bekommen und es damit seinen Eltern...
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.